Wie gewohnt bringe ich euch ganz herzliche Grüße mit von der Presbyterianischen Gemeinde in Zürich, wo auch Florian Weiken Pfarrer ist, Sohn von Friedhelm und Kaya Weiken. Und wir wollen heute weiterfahren in dieser Kurzserie, die ich begonnen habe im Februar und dann weitergemacht habe im April und dann im Dezember hoffentlich dann abschließen, wenn ich nochmals hier sein werde, mit Jona, mit dem Buch Jona. Und wir schlagen hierzu Jona Kapitel 3 auf. Jona Kapitel 3. Und bevor wir das Wort Gottes hören, wollen wir noch kurz beten. Lasst uns beten. O großer und herrlicher Gott, wir preisen dich, dass du von Ewigkeit her unsere Erlösung bestimmt hast in dem Herrn Jesus Christus, dass du, Vater, in deiner Vorsehung, in deinem Ratschluss beschlossen hast, deinen Sohn Jesus Christus für uns hinzugeben. Und wir loben dich, Herr Jesus Christus, dass du diese Erlösung auch erwirkt hast in Raum und Zeit, indem du ein perfektes Leben an unserer Stelle gelebt hast und am Kreuz für uns gestorben bist. Und wir preisen dich, Heiliger Geist, dass du der es bist, der diese Erlösung an uns anwendet, sodass auch wir mit Christus eins sein dürfen. Und Herr, wir können nur darüber staunen, dass du das Evangelium auch uns Heiden gebracht hast, wie du nach der Auferstehung eben auch die Apostel ausgesandt hast, wie du auch Jona einst gesandt hast, zu den Heiden nach Ninive zu gehen, so sind auch sie in die Welt gegangen und so ist das Evangelium bis und mit heute auch zu uns gekommen. Und wir danken dir für dieses Wort, das weitergetragen wurde und dass du das auch heute immer wieder noch gebrauchst, um uns zu nähren, uns zu stärken, aber auch Menschen zu dir zu führen. Und so flehen wir dich an, dass du uns hilfst beim Lesen und auch beim Auslegen und beim Hören, aber auch beim Anwenden im Alltag deines heiligen Wortes. Amen. Wir hören auf Gottes heiliges Wort, Jona Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand auf von seinem Thron, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Nun, liebe Geschwister, wir haben in Jona Kapitel 1 uns betrachtet gehabt, wie Gott eben den Jona aufgefordert hatte, nach Ninive zu gehen und gegen die Stadt zu predigen. Aber anstatt dass Jona wirklich hingegangen ist, ist er von Gottes Angesicht weggegangen. Er ist vor Gott geflohen, ist auf ein Schiff gegangen bis nach Tarsis. Und unterwegs haben wir dann gesehen, wie eben Gott ihm eigentlich nachgegangen ist und es dann auch herauskam, dass er schuld war für diesen ganzen Tumult auf diesem Schiff mit diesem Sturm und so weiter und so fort. Und Jona wurde dann über Bord geworfen. Und Kapitel 2 beschäftigt sich dann eben genau mit diesem Aspekt, wie Jona über Bord geworfen wurde und von diesem großen Fisch verschluckt wurde für 3 Tage lang, was ja auch ein Bild ist für den Herrn Jesus Christus, dass Christus 3 Tage im Grab sein wird. Und dort in Kapitel 2 hat Jona das erste Mal eigentlich so richtig gebetet zu Gott. Und Gott hat dieses Gebet auch erhört und Jona wurde wieder an Land ausgespuckt. Und nun beginnt eigentlich mit Jona Kapitel 3 die Geschichte wieder von vorne. Jona wird wieder aufgefordert, nach Ninive zu gehen und zu predigen. Und Jona macht das im Gehorsam und verkündigt das Wort Gottes. Und dieses 3. Kapitel wollen wir uns heute betrachten. Ein hilfreicher Vers dazu, um dieses Kapitel ein bisschen besser verstehen zu können, ist der Vers 4b. Also Vers 4 und dann der zweite Teil, oder die Kurzpredigt quasi von Jona. Wir predigt in Vers 4 noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Nun, dieses Wort zerstört oder dieses Verb zerstören meint im Hebräischen zunächst einmal nichts anderes als umkehren oder umdrehen oder umstürzen. Und zerstören ist schon eigentlich eine Interpretation von der Schlachterbibel, aber es ist natürlich richtig und korrekt, das war die Botschaft. Und für jeden war klar, was Jona hier meint. Aber man könnte auch eigentlich übersetzen mit noch 40 Tage und Ninive wird umgekehrt. Ninive wird umgekehrt. Und das ist auch genau geschehen in diesem 3. Kapitel. Ninive wurde tatsächlich umgekehrt. Aber nicht so, wie Jona sich das erhoffte oder wie Jona sich das gedacht hat, dass die Stadt jetzt zerstört wird, wie damals Gott Sodom und Gomorra zerstört hat. Sondern Ninive ist umgekehrt im Sinne von ihre Herzen haben sie zu Gott gewandt. Sie sind als Stadt umgekehrt im Sinne von sie sind zu Gott umgekehrt. Eben nicht so wie Jona es sich erhoffte, sondern wie Gott es sich erhoffte. Die Stadt wurde wirklich umgekehrt. Wirklich umgekehrt. Und auch wir erkennen das in unserem Leben, diese Umkehrung. Wir können alle ein wenig nachvollziehen, was in dieser Stadt geschehen ist, denn auch jeder von uns, der an Christus glaubt, wurde von Gott in gewisser Weise eben umgekehrt. Er hat uns von Neuem geboren, hat uns zur Buße geleitet, hat uns Glauben geschenkt an den Herrn Jesus Christus und wir wurden gerechtfertigt in einem Moment und leben jetzt als Christen in der Heiligung. Wir sind als ganzer Mensch eigentlich umgekehrt worden, anstatt quasi zerstört zu werden von Gott, weil das hätten wir alle grundsätzlich verdient, dass Gott uns verdammt. Aber so wurde Ninive wirklich umgekehrt, eben nicht wie Jona es hoffte, sondern wie Gott es vorsah und auch wir wurden einst umgekehrt. Und diese Umkehrung wollen wir uns in 3 Punkten betrachten. Erstens wirksame Berufung, zweitens die Umkehr selber, wo es um den Glauben und um die Buße geht. Und drittens wollen wir uns dann noch schauen, was denn der veränderte Wille war oder wie sich diese Umkehrung auch im Leben der Niniviten gezeigt hat, wie sich der Wille eben verändert hat. Also Ninive wird umgekehrt, aber zunächst einmal wollen wir im ersten Punkt uns mit Jona beschäftigen, mit dieser großen Stadt Ninive und danach mit dieser Kurzpredigt von Jona. Erster Punkt, wirksame Berufung. In gewisser Weise könnten wir sagen, dass auch Gott am Anfang zuerst Jona wieder wirksam berufen musste. Denn wir haben ja gesehen, im Februar, in Kapitel 1, dass Gott ihn berufen hat, zu predigen. Aber es war irgendwie wie nicht wirksam, weil Jona weggelaufen ist vor Gott und diesen Dienst nicht tun wollte. Und das wird uns auch literarisch ein wenig gezeigt im Bibeltext. Wenn wir Kapitel 1 und Kapitel 3 miteinander vergleichen, gegenüberstellen, insbesondere die ersten 3 Verse, dann sehen wir eigentlich, dass diese fast identisch sind, fast das Gleiche dort steht, mit 1, 2 kleinen Nuancen. Aber es heißt zum Beispiel in beiden Versen, Versen 1, und das Wort des Herrn erging an Jona folgendermaßen. In den Versen 2 steht, bei beiden Kapiteln, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige. Und dann in Versen 3 steht bei beiden, da machte sich Jona auf. Also die Geschichte wiederholt sich. Aber nun geht Jona eben nicht mehr vor Gott weg, irgendwo in den fernen Westen, sondern macht sich auf in den Osten zur Stadt Ninive. Man könnte also sagen, auch sprachlich wird hier zum Ausdruck gebracht, dass Gott wie nochmals von vorne beginnt mit Jona. Das Buch Jona könnte man eigentlich auch ab Kapitel 3 beginnen zu lesen und man hätte trotzdem das ganze Verständnis, was Gott eigentlich zumindest mit der Stadt tun will. Aber die ersten zwei Kapitel sind ja vor allem auch dazu da, dass wir etwas über Jona lernen und über seine Unbarmherzigkeit und das auch auf uns übertragen können, wie auch wir oft eben unbarmherzig sind. Aber Kapitel 3 beginnt quasi wie nochmals von vorne. Die Geschichte von Jona beginnt nochmals von vorne. Jetzt wird Jona wirksam berufen. Jona kriegt eine zweite Chance, sozusagen. Beim Herrn Jesus Christus war es anders. Und ich sage das deshalb, weil Christus ja auch ein Typus, oder respektive Jona ein Typus, ein Bildnis für den Herrn Jesus Christus ist. Aber Jona braucht eine zweite Chance, Christus nicht. Christus war der Sohn Gottes und er war der perfekte Prophet, der perfekte Prediger. Er war immer gehorsam seinem Vater, hat immer das getan, was der Vater wollte. Christus brauchte nie eine zweite Chance und in dieser Weise ist Christus der bessere Prophet oder der größere Prophet auch als Jona, was Christus ja auch selbst sagt in Matthäus 12. Siehe, hier ist mehr als Jona. Christus war der perfekte Prediger, brauchte keine zweite Chance. Jona hingegen schon, aber das ist auch gleichzeitig eine Ermutigung für uns. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht Christus. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir sind in Christus, aber wir sündigen immer wieder. Und ist es nicht herrlich zu sehen, dass Gott auch uns immer wieder Chancen gibt, immer uns wieder Möglichkeiten gibt, eben nochmals von vorne zu beginnen, in einem spezifischen Bereich oder hier und da. Und dass eben Gott uns nicht einfach aufgibt, sondern wie ein liebender Vater seinen Kindern nachgeht und uns immer wieder die Chance gibt, ihm nachzufolgen und in Treue und Gehorsam weiterzuleben. Und das hat Jona nun eben gemacht. Er wurde wirksam berufen, er ist gehorsam gewesen, hat jetzt auch Treue gezeigt und hat sich aufgemacht in diese große Stadt Ninive, wie das in Vers 3 gesagt wird. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Nun, wie müssen wir uns das vorstellen, 3 Tagesreisen groß? Wie groß war die Stadt wirklich? Nun, eine biblische orientalische Tagesreise in der damaligen Zeit war etwa 30 bis 40 Kilometer. So viel konnte man pro Tag etwa laufen in der damaligen Zeit mit all diesen Konditionen und Umständen, mit dem Wetter und der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, etwa 30, 40 Kilometer. Und wenn es hier heißt, es sind 3 Tagesreisen oder die Stadt ist 3 Tagesreisen groß, dann meint das dann hochgerechnet natürlich etwa 100 Kilometer. Das wäre von hier, von Heiden bis nach Zürich, etwa 100 Kilometer. Nun glaube ich nicht, dass die Stadt 100 Kilometer groß war im Sinne von als Durchmesser betrachtet, wirklich von hier bis nach Zürich 100 Kilometer lang, sondern in der damaligen Zeit hat man eine Stadt, die Stadtgröße so befasst oder so ausgemessen, indem man die Stadtmauer ausgemessen hat. Wenn man wissen wollte, wie groß eine Stadt ist, hat man die Stadtmauer gemessen. Also könnte man sagen, dass die Stadt Ninive eben 100 Kilometer im Umfang war, was das Ganze natürlich dann schon ein bisschen schrumpft. Aber dennoch ist das immer noch eine sehr große Mauer in dem Sinn und wir müssen uns das auch nicht vorstellen, dass überall Mauer in dem Sinne war, sondern einfach die Stadtgrenze könnte man sagen, vielleicht in unserem Verständnis mehr so wie eine Kantonsgrenze, einfach ein bisschen weitläufiger, ein bisschen größer betrachtet, nicht alles dicht beieinander, sondern eine größere Stadt über mehrere Kilometer hinweg. Und dort ist eben jetzt Jona unterwegs. Und es heißt dann in Vers 4, dass er eine Tagesreise nun hineingeht. Auch das, denke ich, nicht meint, dass er jetzt wirklich 30 Kilometer geradeaus hineingegangen ist, weil das wäre dann wieder eine riesige, große Stadt, sondern mehr, dass er eigentlich 30 Kilometer von Straße zu Straße, von Haus zu Haus, von Ort zu Ort gegangen ist. Wie wenn man von St. Gallen hochkommt nach Heiden, hat es ja 100 Kurven gefühlt und alles zusammen so gibt dann irgendwo eine gewisse Distanz von 30, 40 Kilometern. Das ist etwa so das Bild, um uns diese Stadt Ninive vorzustellen. Das ist wirklich eine große Stadt, hat auch 120.000 Einwohner gemäß Kapitel 4. Und Jona kommt dort rein und beginnt einen Tag lang zu predigen. Und er predigt eben das, was in Vers 4b steht, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Nun, diese Predigt hat es irgendwie in sich. Zunächst einmal sehen wir, dass Jona das gepredigt hat, was Gott wollte. Wir sehen das zum Beispiel anhand von Vers 2, wie Gott eben dem Jona sagte, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Also Jona hat treu das gepredigt, was Gott wollte. Und das ist auch wichtig für jeden Prediger und Verkündiger, dass er eben nicht sich selbst verkündigt oder ein eigenes Wort verkündigt, sondern das, was das Wort Gottes uns sagt. Dass das verkündigt wird, was Gott will. Und Jona hat das gemacht. Ganz gleich, wie auch Christus immer nur das verkündigt hat, was der Vater ihm gesagt hat. Was man in Johannes 17 nachlesen kann. Christus predigte auch das, was der Vater gesagt hat. Und so predigt Jona die Botschaft, die Gott wollte, dass Ninive sie hört. Aber es ist eine sehr kurze Predigt. Eine sehr kurze Predigt. Sie dauert etwa 7 Sekunden, wenn man das mal so sagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Eine sehr kurze Predigt. Und wir haben hier, wenn wir zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörter. Im Hebräischen sind es gar nur 5 Wörter. Also eine sehr kurze, eigenartige Predigt mit nicht wirklich sehr viel Inhalt. Und dennoch, liebe Geschwister, haben sich 120.000 Menschen bekehrt, respektive sind umgekehrt zu Gott. Trotz dieser einfachen 5-Worte-Predigt von Jona. Jona musste nicht irgendwie rhetorische Kniffe hervorbringen, um möglichst elegant zu überzeugen. Er musste nicht irgendeine Show darlegen und noch irgendwie ein Theater und alles machen, sondern er hat einfach diese 5 Wörter auf Hebräisch gepredigt oder was auch immer dann die Sprache dort war. Er hat eine kurze, einfache Predigt gehalten und wir lernen daraus, dass das simple, nackte, gepredigte Wort Gottes die Macht hat, wirklich Menschen eben auch zu überführen. Und das Herrliche ist ja, dass das genau geschehen ist bei den Niniviten. Jona hat nicht wirklich viel Inhalt kommuniziert. 40 Tage und die Stadt wird zerstört. Aber wie haben die Niniviten darauf reagiert, auf diese Predigt? Nun, einerseits wussten die Niniviten, dass die Predigt von Gott selbst war, von dem Gott Jonas. Und es heißt noch in Vers 5, dass sie an Gott geglaubt haben. Aber Jona hat das ja gar nicht erwähnt in seiner Predigt. Den Gott Jonas oder seinen Gott, den Gott Israels, unseren Gott. Aber sie verstanden, es handelt sich um den Gott Jonas. Dann wussten sie auch, warum der Gott Jonas gegen sie gepredigt hat. Das heißt dann nämlich in Vers 8, dass sie eben von den bösen Wegen umgekehrt sind und das, was in ihren Händen waren, all der Dreck und Schmutz und die Sünde abgeworfen haben. Aber auch das hat Jona nicht gepredigt, sondern nur, die Stadt wird zerstört. Er hat nicht gepredigt, ihr müsst jetzt Buße tun und umkehren und den Gott Israels glauben, hat alles nicht gesagt, aber sie haben es dennoch verstanden und sie wussten auch, was sie tun müssen, nämlich eben Buße tun, was man an dem Sacktuch und an der Asche erkennt. All das hat Jona eigentlich gar nicht in dieser Predigt mit drin gehabt. Natürlich kann es sein, wenn Jona unterwegs ist und die Leute dann fragen, was sagst du hier, dass er weitere Auslegungen gegeben hat und Erklärungen, aber es scheint wie so, dass diese Kurzpredigt in sich eigentlich schon das gewirkt hat, was Gott eben wollte, weil es das Werk des Heiligen Geistes ist, wie der Heilige Geist dieses gepredigte Wort nimmt und es wirksam eben anwendet an den Menschen und insbesondere dort eben an den ungläubigen Niniviten, die ja nicht Volk Gottes waren, sondern gewöhnliche Heiden. Also diese einfache Predigt von Jona hat 120.000 Menschen umgekehrt, die ganze Stadt wurde umgekehrt, ohne dass Jona wirklich eine riesige Show darlegen musste oder irgendwie überzeugen musste, denn es ist der Heilige Geist, der das Wort wirksam anwendet und es ist der Geist, der eben predigt und eben überzeugt. Und das ist bis und mit heute noch so. Wir sehen das ja dann auch von Jesus Christus ausgehend. Christus hat teilweise auch sehr kurz gepredigt. Markus 1, Vers 15 sagt er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch ganz wenige Worte eigentlich. Und jeder hat irgendwie verstanden, worum es geht. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und diese Botschaft geht bis und mit heute weiter, wird Sonntag für Sonntag in der ganzen Welt verkündigt, dass man umkehren soll zu dem Herrn Jesus Christus, weil er der Sohn Gottes ist und für uns am Kreuz auch gestorben ist. Und darum, lass dich auch vom Geist Gottes umkehren, bildlich gesprochen. Lass dich von ihm umkehren, wenn du noch nicht an Gott glaubst, noch nicht an seinen Sohn Jesus Christus glaubst, und lass dich wirksam von Gott berufen, wie eben auch die Niniviten wirksam berufen wurden. Denn hätten sie es nicht gemacht, wären sie zerstört worden. Und das ist die Konsequenz über jedem Menschen, der nicht an Christus glaubt, dass der Zorn Gottes über ihm bleibt bis in alle Ewigkeit, wie das in Johannes 3 gesagt wird. Also das zu Jona einerseits, wie er berufen wurde wirksam und hingegangen ist zu predigen, aber wie auch die Niniviten durch diese Predigt und das Anwenden durch den Geist wirksam berufen wurden, quasi Gott jetzt nachzufolgen. Und das mündet dann in der Umkehr der Niniviten. Das ist mein zweiter Punkt, die Umkehr. Denn wenn man wirksam berufen wird, dann zeigt sich das eben in der Umkehr, und diese Umkehr wiederum zeigt sich in zwei Dingen: dass man Glauben hat an Gott und auch Buße tut. Wenn jemand wirklich vom Wort Gottes getroffen wird, dann führt das notwendigerweise zu einer Umkehr. Und für die Umkehr braucht es Glauben an Gott oder respektive eben an Jesus Christus und die Buße. Und ich denke, dass wir das auch im Predigttext bei den Niniviten sehen, dass diese zwei Aspekte vorhanden waren, wie sie geglaubt haben und auch Buße getan haben. Vers 5 heißt es ganz am Anfang von Kapitel 3 in Jona: und die Leute von Ninive glaubten Gott. Das war die erste Reaktion auf die Kurzpredigt, weil aus der Predigt kommt ja auch der Glaube, Römer 10, 17. Aus der Verkündigung, aus dem Gehörten kommt der Glaube. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Das meint einerseits, dass sie an den Gott von Jona geglaubt haben, also an unseren Gott, aber auch an die Botschaft, die Gott durch Jona predigen ließ. Sie glaubten Gott. Die Niniviten hatten wirklich einen wahren Glauben. Und hier ist es manchmal hilfreich, wenn wir über Glauben reden oder über wahren Glauben reden, drei Schritte uns zu berücksichtigen. In der Theologie gibt es drei so Begriffe, die ich gleich erläutern werde, die uns helfen zu verstehen, ab wann hat dann jemand wirklich einen wahren Glauben. Und der erste Schritt ist quasi die Notitia oder das Bekannte. Man muss irgendwie Notiz nehmen von einer Botschaft, vom Evangelium oder von der Predigt von Jona. Das muss immer im Vordergrund sein. Wo man nichts hört von einer frohen Botschaft, kann man ja auch nicht darauf reagieren und zum Glauben kommen. Ohne diese Botschaft, wenn Jona nie nach Ninive gegangen wäre zu predigen, Ninive wäre in Schutt und Asche gelegen. Sie hätten nie sich bekehrt. Sie hätten gar nicht gewusst, dass sie sich hätten bekehren müssen, in dem Sinne. Also sie müssen zuerst Notiz nehmen von der Botschaft. Aber einzig und allein Notiz nehmen von einer Botschaft ist noch nicht wahrer Glaube. Ist noch nicht wahrer Glaube. Es braucht als nächsten Schritt die Assensus oder die Zustimmung zu dem, was gesagt wurde. Man muss dem Inhalt der Botschaft, der Predigt, eben auch zustimmen, sie für wahr halten. Und die Niniviten haben genau das gemacht. Sie haben die Botschaft von Jona als echt und wahr anerkannt, weil sie ja danach darauf reagiert haben. Und sie haben nicht gesagt, was sie ja theoretisch hätten tun können: was, du bist ein israelitischer Prophet, du hast gar nichts mit uns zu tun, was kommst du eigentlich und bist so frech und predigst gegen uns die Zerstörung, wir glauben dir sowieso nicht, du bist ein Lügner. Sie hätten die Predigt hören können, aber ablehnen können. Also ihr nicht zustimmen. Glücklicherweise hat das Ninive gemacht und sie sind einen nächsten Schritt gegangen. Aber einer Botschaft zuzustimmen und sie als wahr und echt zu erachten, ist auch noch kein wahrer Glaube. Es braucht noch das Dritte, die Fiducia, das Vertrauen in Gott, wo man sich wirklich auch im Vertrauen und im Glauben dann auf diesen Gott wirft und gemäß diesem Gott auch beginnt zu leben, zu handeln. Wirklich das Vertrauen nun auf Gott wirft. Man hat die Botschaft gehört, man erachtet sie als wahr und nun glaubt man auch daran und an diesen Gott. Auf Christus umgemünzt, wenn wir das Evangelium hören, von der frohen Botschaft, dass er für uns gestorben ist, dann haben wir das mal gehört durch eine Predigt. Und wir erachten sie als wahr, weil der Geist in uns das bewirkt. Aber wir müssen dennoch Christus im Vertrauen dann auch ergreifen. Und das ist genau das Problem, wo viele Ungläubige stecken bleiben. Entweder im ersten Punkt, dass sie das Evangelium hören, aber es nicht für wahr erachten, oder dann auch im zweiten Punkt stecken bleiben, sie haben das Evangelium gehört, erachten es grundsätzlich als wahr und richtig und ja, ich denke schon, wenn du mir das so jetzt erklärst, dass Jesus gestorben ist, dann macht das irgendwie Sinn, aber ich will trotzdem nichts mit diesem Christus zu tun haben. Sie sind weiter unwillig. Und wahrer Glaube ist eigentlich erst dort, wo man diese drei Schritte durchgegangen ist. Natürlich passiert das nicht so 1, 2, 3, sondern das passiert alles miteinander grundsätzlich. Aber es braucht dieses Vertrauen, sich dieses Hinwenden zu Gott, dass man wirklich von einem wahren Glauben sprechen kann. Und es scheint so, dass die Nineviten wirklich einen wahren Glauben zum Ausdruck gebracht haben. Und das hat dann auch verbunden mit der Buße eben zu einer echten Umkehr geführt. Und dass sie Buße getan haben, ist sehr offensichtlich, gerade auch in diesen Begrifflichkeiten, die verwendet werden mit Sacktuch, Asche und Fasten. Das bringt natürlich äußerlich zum Ausdruck, was innerlich geschieht oder geschehen sollte. Es ist natürlich kein Automatismus, aber wir haben gesehen, sie haben wahren Glauben. Innerlich waren sie überzeugt, dass sie wirklich umkehren müssen und das hat sich äußerlich gezeigt. Sacktuch anziehen zeigt so ein bisschen die Trostlosigkeit oder das Unangenehme, weil Sacktuch kratzt ja am ganzen Körper in dem Sinne. Oder dass sie sich in die Asche gesetzt haben oder mit Asche bestreut haben, ist ein Bild für Verwüstung, für Zerstörung. Und Ninive wäre ja in Schutt und Asche zerstört worden. Es ist wie so ein Bild, ja, wir kehren jetzt um, wir nehmen die Verwüstung jetzt auf uns, um dann eben mit aller Kraft zu Gott zu rufen im Gebet, was dann oft auch eben mit diesem Fasten verbunden ist, damit man mehr Zeit hat, um sich auf Gott auszurichten. Und all diese Dinge sind nichts anderes als ein öffentliches Bekenntnis und ein öffentliches Demonstrieren von Reue und Demut. Also das war innerlich so, weil sie wahren Glauben hatten, aber sie haben es auch öffentlich, äußerlich demonstriert. Wenn irgendein Fremder durch Ninive durchgegangen wäre in diesen Tagen, hätte er erkannt, dass irgendetwas nicht normal ist, sondern dass das eine spezielle Zeit ist und jeder ist in Sacktuch und Asche. Und jeder hätte gesehen, dass sie sich auf diesen Gott werfen, auf den Gott Jonas, wirklich diese Fiducia haben, ein Vertrauen auf Gott. Diese Buße ist gleichzeitig auch eine allumfassende Buße gewesen, durch alle Schichten hindurch. Das wird uns auch sehr schön gezeigt, wie zuerst in Vers 5 uns gesagt wird, wie das Volk eben Buße tat und die Leute von Ninive glaubten an Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und eine Erweckung geschieht eigentlich immer beim Volk oder beim Volk Gottes dann, wie das ja auch im Pfingsten geschehen ist, in Apostelgeschichte 2, wie das Wort gepredigt wurde von Petrus und wie der Geist gekommen ist und es angewandt hat und dann 3000 Menschen zu Christus umgekehrt sind. Das Volk hat Buße getan. Petrus, oder sie haben ja dann Petrus gefragt, was sollen wir tun? Und er hat gesagt, tut Buße und empfangt dann den Heiligen Geist. Also Erweckung geschieht immer beim Volk und verwundert uns auch nicht, dass das bei den Niniviten so war. Und diese Buße oder diese Umkehr beinhaltete eben auch die Kleinsten, also die Säuglinge und auch die Kinder. Ob schon die Säuglinge und Kinder ja nicht intellektuell Buße tun können und irgendetwas von der Predigt von Jona verstanden hätten. Aber trotzdem hat Gott, weil auch die Eltern gläubig waren, diese Kinder mit aufgenommen ins Volk Gottes, in den Bund. Denn er hat ja nicht einfach nur die Stadt der Erwachsenen verschont, sondern die ganze Stadt. Und er hat nicht einfach nur die Säuglinge umgebracht, weil sie nicht geglaubt hätten. Das hat Gott ja nicht gemacht. Und daran erkennen wir, dass Gott eben auch ein Gott der Gläubigen, oder respektive ein Gott der Kinder und der Säuglinge ist von gläubigen Eltern. Also diese Buße ist eine allumfassende Buße und sie beginnt beim Volk. Also ganz unten eigentlich in dem Sinne und mündet ganz oben bei dem König. Vers 6. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Also auch er hat diese Predigt gehört. Entweder hat das Volk ihm das mitgeteilt oder hat es am Volk gesehen, weil sie eben sich so gekleidet haben und gefastet haben. Oder Jona ist tatsächlich auch vor den König gekommen. Und dann wird uns ein herrliches Bild eigentlich gemacht, wie dieser König, der in schmuckigen Gewändern angekleidet war, mit Krone und all dem Gold und Glanz, wie er all das abzieht und Sacktuch anzieht, wie er von seinem herrlichen Thron aufsteht und sich in die Asche hineinlegt. Das ist eigentlich ein Bild für, dass der ganze Mensch oder alles am Menschen umkehren muss, dass eben Buße allumfassend ist. Wie herrlich wäre es doch, wenn unsere Regierung, unser Bundesrat genau das tun würde. Nicht im Sinne von, dass sie diese Dinge jetzt äußerlich so praktizieren müssten mit dem Sacktuch und all das, aber dass diejenigen, die in einer hohen Stellung sind, ihr ganzes Leben Christus geben. Vom Stolz hinunterkommen, demütig ihr Leben Christus geben. Wie dieser König das zum Ausdruck bringt. Und wenn der König Buße tut und umkehrt, dann muss es auch das Volk machen. Aber dann wird uns noch gesagt in den Versen 7 bis 8, dass auch das Vieh sozusagen Buße tun musste. Also die Tiere in der Stadt. Nun natürlich heißt das nicht, dass die Tiere gesündigt hätten und darum Buße tun müssen und Erlösung bräuchten, weil das mit den Tieren ist eine ganz eigene Sache. Gott hat Erlösung für den Menschen geschaffen und Tiere können in dem Sinne ja auch nicht sündigen, auch wenn sie zur gefallenen Schöpfung mitgehören. Aber der Text will eigentlich zum Ausdruck bringen, dass in jedem Winkel der ganzen Stadt ein Klönen und Stöhnen zu hören ist, im Sinne von, oh, die ganze Stadt macht wirklich Buße, kehrt wirklich zu Gott um. Darum sollen auch die Tiere quasi nichts zu essen bekommen, dass erst aus dem Hunger heraus dann eben auch zu klönen beginnen. Ein Bild dafür, dass eben in der ganzen Stadt, in jedem hintersten Winkel Buße geschieht und alle zu Gott umkehren. Und so sehen wir aufgrund von diesen zwei Aspekten, dass sie einen wahren Glauben hatten und auch wirklich eine wahrhaftige Buße vollzogen haben und so zu Gott umgekehrt sind. Und diese Umkehrung ist in sich natürlich dann auch nur echt, wenn daraus ein veränderter Wille entsteht. Und das bringt mich noch zum dritten Punkt, ein veränderter Wille. Denn das ist genau das, was wir bei den Niniviten dann beobachten. Wie sie wirklich gemäß Vers 8 von ihren bösen Wegen und allem Unrecht, das an ihren Händen geklebt ist, umgekehrt sind. Oder diese Dinge gelassen haben. Sie haben die Sünde abgetötet, wenn wir das mit Paulus sagen wollen. Sie haben das Unrecht hinweggetan. Sie haben quasi Früchte hervorgebracht. Sie haben gute Werke hervorgebracht. Die vorangehende Umkehr hatte wirklich eine Auswirkung auf das Leben dieser Niniviten. Ja, Gott hat sie gerechtfertigt in einem Akt, in einem Moment, als sie Buße taten und glaubten. Aber nun beginnt ja das Leben als Volk Gottes. Sie waren ja jetzt Volk Gottes, weil sie ja an Gott glaubten. Und nun beginnt eben Gottes Werk der Heiligung. Und Heiligung ist etwas Andauerndes. Ja, in einem Moment gerechtfertigt, das ist ein einziger Akt, aber nun beginnt das Leben mit Gott, für uns das Leben mit Christus und das hat Auswirkungen auf das Leben. Stellen wir vor, die Niniviten hätten nur so getan, als hätten sie wirklich Buße getan. Sie hätten einfach gesagt, ja, wir kehren um, aber wir leben nicht danach. Das wäre natürlich völlig sinnlos und jeder würde sagen, das sind Heuchler. Ihr habt euch nur äußerlich bekehrt, aber ihr habt keine Früchte gezeigt. Umkehr ohne entsprechende Früchte wäre eben eine tote Umkehr. Oder so wie es auch Jakobus sagt in Kapitel 2, Glaube ohne Werk, die daraus folgen, ist ein toter Glaube. Und wir haben das in der Einleitung gut gehört, dass wir nicht aus guten Werken gerechtfertigt werden, aber wenn wir gerechtfertigt sind und an Christus glauben, und respektive wenn die Niniviten gerechtfertigt sind und an Gott glauben, dann muss daraus früher oder später Frucht herauswirken, eben gute Werke daraus kommen. Diese Werke, ich sage es noch einmal, um nicht ein Missverständnis zu haben, sind nicht dazu da, dass sie uns rechtfertigen. Das ist ja das, was Paulus lehrt. Wir werden ohne Werke vor Gott gerechtfertigt. Aber dennoch sollen wir Werke tun, weil das eine Frucht ist von unserem Glauben. Und bei den Niniviten haben wir das genau gesehen. Sie haben Buße getan, geglaubt und haben entsprechend an ihrem Glauben auch gehandelt. Sie sind wie ein guter Baum geworden, der eben gute Früchte nun hervorbringt. Und das ist auch bei uns so, liebe Geschwister. Wir sind, bildlich gesprochen mit Johannes 15, an dem Weinstock. Christus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und das Ziel eines Weinstockes und der Rebe ist, dass wir Frucht hervorbringen. Aber eben nicht, damit wir überhaupt erst einmal an den Weinstock kommen, weil wir sind schon an dem Weinstock, weil er uns gerechtfertigt hat. Aber wenn wir am Weinstock sind, dann wird Christus in uns auch gute Werke hervorbringen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wie das Hebräer 12 sagt. Und das heißt natürlich nicht, dass wir perfekt sein werden in diesem Leben. Heiligung ist nie abgeschlossen, ist nie ein perfekter Zustand. Wir werden nie jetzt so sein wie Christus selbst, sondern weil wir auch unser Fleisch noch tragen, sündigen wir auch immer wieder. Aber dennoch ein Kennzeichen von einem wahren Christen ist es auch, dass Früchte hervorkommen. Ohne da perfektionistisch oder sonst irgendwie sein zu wollen. Man kann auch auf die andere Seite wieder hinunterkippen. Habe ich jetzt genug Werke, damit ich als Christ erkannt werden kann? Es braucht hier immer ein gesundes biblisches Maß. Aber bei den Niniviten haben wir das gesehen. Nun denkst du vielleicht, ja Moment, so klar ist jetzt das auch wieder nicht, dass Ninive wirklich so von ganzem Herzen umgekehrt ist. Denn in Vers 9 scheint es so zu sein, dass sie sich vielleicht nur zum Schein bekehrt haben. Wenn wir nur Vers 9 hätten, dann hätten wir vielleicht gewisse Zweifel, denn es heißt dort, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Im Sinne von, hat sich Ninive nur verändert, damit sie nicht zerstört werden? Hat Ninive sich nur verändert, damit auch Gott seine Gesinnung verändert? Glaubte Ninive wirklich an Gott von ganzem Herzen? Und haben sie das nur äußerlich gemacht, damit Gott das Gefühl hat, oh, sie sind ja umgekehrt und jetzt kann ich sie verschonen? Das ist ja oft auch so in der Kirche der Fall, dass es sogenannte Christen in der Kirche gibt, die sagen, ich glaube an Christus, aber sie sind gar nie wirklich umgekehrt. Sie sind gar nie wirklich umgekehrt. Diese Heuchelei oder Scheinheiligkeit, die gibt es immer wieder. Und dieser Vers 9 bringt diese Frage zumindest zum Ausdruck. Nun, ich denke, aufgrund von Vers 10 können wir sehr deutlich sagen, dass Ninive wirklich echt umgekehrt ist. Denn es heißt ja dann, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Und Gott kennt ja jedes einzelne Herz. Wenn sie nur scheinheilig sich bekehrt hätten, hätte Gott das ja trotzdem gesehen, weil er ja die Herzen sieht. Und wenn sie sich nur scheinheilig bekehrt hätten, hätte Gott die Stadt definitiv nicht verschont. Aber weil Gott sie verschont hat, ist das ein Kennzeichen dafür, dass Ninive wirklich eine aufrichtige Bekehrung durchgemacht hat. Gott sah ihre Taten, also ihren Glauben, ihre Buße, ihre Umkehr, sah ihr Sacktuch, ihre Asche, ihr Fasten, ihr Gebet, ihr Rufen und hat gesehen, dass das auch wirklich im Herzen geschehen ist und sie eben auch Früchte gebracht haben, was ein Kennzeichen auch für eine wahre Buße ist. Und darum hat Gott dann eben seinen Sinn geändert, wörtlich. Und eben, es hat ihn gereut, dieses Übel zu bringen und er hat die Stadt verschont. Und auch Christus selber bestätigt, dass Ninive wirklich umgekehrt wird. In Matthäus Kapitel 12, wo ja auch gezeigt wird, dass eben Jona ein Typus für Christus ist, wie Jona 3 Tage im Fischbauch war, war Christus 3 Tage im Bauch der Erde nach seinem Tod, ehe er auferstehen würde. Aber Jesus sagt dann in Matthäus 12, 41 gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer Folgendes: Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Also auch Christus, der ja auch Gott ist, anerkennt, dass Ninive wirklich eine echte Umkehr durchgemacht hat. Und so haben wir gesehen in diesem dritten Kapitel von Jona, Jona 3, dass Ninive wirklich umgekehrt ist, indem eben Jona gepredigt hat und wie Gott dieses Mittel gebraucht hat, diese einfache Predigt, zusammen mit dem Wirken des Heiligen Geistes, um die Niniviten umzukehren, um die ganze Stadt wirklich umzukehren. Und diese Umkehr hat sich dann auch gezeigt, dass sie wahren Glauben hatten. Sie haben Notiz genommen von der Botschaft Gottes und von Gott. Sie haben auch dem zugestimmt, sie haben nicht den Inhalt von Jona abgelehnt und haben dann auch ihr Vertrauen auf Gott gesetzt, die Fiducia, was sich dann auch in einer echten Buße gezeigt hat, aber dann eben auch in den entsprechenden Früchten, dass sie einen veränderten Willen hatten und sie wirklich umgekehrt wurden am ganzen Menschen, an ihrem Herzen, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrem Handeln, in ihrem ganzen Leben. Nun, was können wir noch für 3 kurze Anwendungen auch für uns mitnehmen aus Jona Kapitel 3? Nun, das Erste, was ich weitergeben möchte, ist, das gepredigte Wort Gottes genügt. Es ist genügsam. Die Predigt vom Wort Gottes ist genügsam. Und wir sehen insbesondere im Neuen Testament, dass die Predigt das bevorzugte Mittel von Gott ist, wie er Menschen ruft und zieht. Die Apostelgeschichte ist voll damit, wie immer wieder gepredigt wird und Menschen kommen zum Glauben an den Jesus Christus. Und das heißt für uns, dass wir nicht irgendwelche eigenen Überzeugungstechniken brauchen, um Menschen irgendwie bestmöglich abzuholen und bestmöglich zu überzeugen von dem Glauben an Christus, sondern das einfache, gepredigte Wort überzeugt, weil es ist der Heilige Geist, der überzeugt. Und wir wollen diese Dinge tun, die Gott uns selbst eben sagt. Oder die Mittel gebrauchen, die Gott selbst auch uns mitgeteilt hat in seinem Wort. Und das ist eine gewaltige Ermutigung für uns, auch Ungläubige, schlicht und weg einfach zum Gottesdienst einzuladen. Manchmal denken wir vielleicht, ja, Gottesdienst ist ein bisschen voreilig vielleicht und ja, gefällt es ihm dann dort und wie ist das mit der Musik und alles und so weiter und ja, vielleicht ist die Predigt ein bisschen zu hart oder keine Ahnung. Wir haben sehr viele Dinge, die wir in unseren Köpfen uns voreingenommen sind, wo wir denken, ja, ist das wirklich gut? Aber es ist genau das, was Gott gebrauchen will, die Predigt vom Wort Gottes. Wenn Christus verkündigt wird, wirkt der Geist auch in den Ungläubigen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und so wollen wir auch fleißig immer wieder auch Ungläubige einladen zu den Gottesdiensten, damit sie unter das gepredigte Wort kommen. Als zweite Anwendung möchte ich mitgeben, dass die Buße eben allumfassend und lebenslänglich ist, auch in unserem Leben. Allumfassend im Sinne von, hast du wirklich jeden Winkel deines eigenen Lebens Gott hingegeben? Hast du wirklich Buße getan über jedem Lebenswinkel in deinem Herzen? Oder hast du irgendwo geheime Kammern versteckt im inneren Herzen, wo Gott keinen Zugriff haben dürfte? Wo bist du unwillig, Buße zu tun, ob schon du ganz genau weißt, dass es angebracht wäre? Buße ist immer allumfassend, betrifft den ganzen Menschen, den ganzen Christen. Und aber Buße ist auch lebenslänglich. Ja, wir tun einmal Buße, um gerechtfertigt zu werden, aber nach als Christen sind wir nicht perfekt, sondern wir beginnen in der Heiligung zu leben. Und das bedeutet aber auch immer wieder, die Sünden zu bringen, wie wir das auch gehört haben in der Moderation am Anfang, dass wir immer wieder die Sünden bringen. 1. Johannes 1, 1. Johannes Kapitel 1 bringt das zum Ausdruck, dass wenn wir Sünden haben, sie zu Christus bringen, dass wir eben in einer lebenslänglichen Buße leben. Und damit ist nichts anderes als eben die Heiligung gemeint, mit dem Ziel, dass wir mehr und mehr ins Ebenbild Christi geformt oder umgestaltet werden. Also Buße allumfassend und auch eine lebenslängliche Sache. Und auch hier nochmal, wir tun nicht als Christen Buße, um wieder gerettet zu werden und wieder gerettet zu werden und wieder gerettet zu werden, sondern das ist einmal geschehen, wir sind eins mit Christus. Aber die Heiligung beinhaltet eben immer wieder auch vor Gott zu kommen und Buße zu tun, sodass eben Christus an uns auch wirken kann. Und dann noch dritter Anwendungspunkt, vielleicht eher ein theologischer Aspekt. Vielleicht fragst du dich ja, gut, wie kann es sein, dass Gott das Übel gereut hat? Wie kann es sein, dass Gott sich da in Vers 10 anscheinend verändert? Hat er wirklich seine Meinung geändert, seinen Sinn verändert? Gott kann sich doch nicht ändern. Und natürlich kann Gott sich nicht ändern. Gott ist immer der gleiche von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber ich möchte zwei Aspekte weitergeben, die uns helfen, das auch ein bisschen besser zu verstehen. Denn das kommt ja oft auch vor in der Bibel, dass Gott es gereute oder dass Gott Mitleid hatte. Und einerseits, ganz einfach gesprochen, wird hier menschliche Sprache verwendet. Anthropomorphistische Sprache. Im Sinne von, da werden menschliche Begriffe und Ausdrücke auf Gott projiziert, sodass wir etwas verstehen können als Menschen. Also von Gott wird manchmal gesagt, dass er mit seiner rechten Hand eingegriffen hat oder dass er auf dem Thron sitzt. Aber wir wissen natürlich, Gott ist Geist und hat keinen Körper. Und dann wird wieder gesagt, Gott sieht alles und wir stellen uns Augen vor. Und diese menschliche Sprache wird oft gebraucht in der Bibel, damit wir verstehen können, was Gott meint, was Gott tut, was er zum Ausdruck bringen will, wie er ist, ohne dass das automatisch heißt, dass er jetzt eben wirklich sich verändert hat in seinem Wesen, wirklich die Meinung überdacht habe, aber ich habe zuerst einen Fehler gemacht und jetzt ändere ich mich wieder, sondern es ist schlichtwegs menschliche Sprache, die auf Gott projiziert wird, damit wir etwas verstehen können. Und die Psalmen sind ja eigentlich voll mit dieser bildlichen Sprache. Ein zweiter Aspekt auch, der mir auch persönlich selber geholfen hat, ist, dass Gottes geändertes oder verändertes Handeln gemäß oder aufgrund seiner gegebenen Verheißungen geschieht. Also Gott gibt Verheißungen oder auch Optionen, könnte man vielleicht sagen, A oder B. Und je nachdem, was der Mensch auch tut und entscheidet, wird Gott ihm das geben, was er zuerst verheißen hat. Ich möchte hierzu hilfreich aus Jeremia Kapitel 18, die Verse 7 bis 10 lesen, wo wir einfach das auch gut dargelegt bekommen, was gemeint ist. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Das ist die Verheißung. Eigentlich würde ich diese Stadt und dieses Volk zerstören wollen, aber wenn das Volk sich entscheidet, umzukehren, will ich mich erbarmen. Das ist die Verheißung. Und auch gegenteilig, und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Also ein Volk, das quasi mit Gott lebt und dann aber Gott wieder verwirft, dann wird Gott gemäß seinen Verheißungen handeln. Und so lesen wir dann in der Bibel, wie Gott anscheinend sich reut oder sich verändert, aber er hat sich natürlich nicht verändert in seinem Wesen, sondern der Mensch hat das Gute oder das Schlechte erwählt und empfängt daraus das, was Gott von Anfang an verheißen hat, entweder Segen oder Fluch. Und natürlich geschehen diese Dinge auch nicht so, dass der Mensch einfach entscheiden kann und dann Gott überrascht wäre, oh, jetzt hat er sich so entschieden, oder morgen früh die Zeitung liest und da sieht, oh, Ninive ist umgekehrt, jetzt muss ich da Gnade geben, sondern das geschieht natürlich trotzdem alles in der Vorsehung Gottes, so wie Gott es angeordnet hat. Gott ist nicht einfach überrascht, aber dennoch ist es biblische Sprache, dass Gott Verheißungen gibt. Wähle den Segen oder den Fluch, Leben oder Tod. Und so kann eben das dann auch erklärt werden, wenn es hier heißt, dass Gott es reute, das Übel zu bringen, hat sich nicht im Wesen verändert, sondern hat Ninive das gegeben, was sie eben wollten. Sie haben sich eigentlich verändert in der Essenz. Sie wurden ja umgekehrt. Das drei Anwendungen noch, die ich gerne weitergeben wollte. Und wir wollen zum Schluss dieser Predigt noch kurz beten. O großer und herrlicher Gott, wir loben und preisen dich für diese wunderbare Geschichte, die wir hier haben dürfen in Jona Kapitel 3. Wie einer, der 3 Tage im Bauch des Fisches war und dann bildlich gesprochen auferstanden ist, hingegangen ist zu den Heiden, um zu predigen. Und wie du gewirkt hast, dass diese 120.000 Menschen wirklich umgekehrt sind. Und wie das auch heute der Fall ist, wie der Jesus Christus 3 Tage im Bauch des Grabes war und dann auferstanden ist und seither das Wort gepredigt wird, dass es auch zu uns gelangt ist und wir Umkehrung erleben durften, dass du, Herr, in uns unsere Herzen herausgerissen hast in der Wiedergeburt, uns erneuert hast, was uns dann auch in die Buße geleitet hat und du uns auch Glauben gegeben hast an den Herrn Jesus Christus, dass wir ihn wirklich im Vertrauen ergreifen können. Und wir danken, dass wir wirklich auch von dir gerechtfertigt worden sind und dass du derjenige bist, der nun in unserer Heiligung auch die Früchte wirkt. Und wir flehen dich an, dass du, Herr, auch das tust, gerade in dieser kommenden Woche, dass wir mehr und mehr auch den Blick dafür haben, dass wir gute Werke und gute Früchte hervorbringen wollen aus deiner Gnade heraus, um dich damit eben auch zu ehren. Amen.